Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast mit mir, Julia Gröschel. Susanne Siegfried, oder auch kurz Susi, ist Quereinsteigerin in der Musikbranche. Anfangs verteilte sie ausschließlich Flyer auf Konzerten, um umsonst die Shows zu sehen. Dann schaffte sie den Sprung hin zum Minijob als Marketingassistenz und zur Assistenz im Ticketing bei Loft Concerts und arbeitet seitdem mehrere Jahre nebenberuflich an den Gästelisten Berlins. Ich spreche mit Susi in dieser Folge darüber, wie der Quereinstieg mit knapp 30 für sie war und wieso sie sich dazu entschieden hat. Was hätte sie gerne schon früher gewusst, sowohl über sich als auch über ihre berufliche Ausrichtung? Außerdem sprechen wir über die Mythos-Gästeliste. Wie sieht so ein Abend für sie eigentlich aus? Wie nervenaufreibend ist der Job wirklich und wieso eigentlich? Was ist die absurdeste Story, die sie je erlebt hat? Und mal Hand aufs Herz, welches Genre hat die anstrengendsten Gäste? All das und noch viel mehr hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Hi, ich nochmal. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Nur 25%, die diesen Podcast regelmäßig hören, folgen ihm auch. Können wir einen Deal machen? Wenn dir dieser Podcast jemals Freude oder Aha-Momente beschert hat, wäre es super, wenn du ihn auf der Plattform deiner Wahl bewertest und folgst. Im Gegenzug verspreche ich dir weiterhin wertvolle Gespräche auf die Beine zu stellen. Es bedeutet und hilft mir wirklich mehr, als du dir vorstellen kannst. Tausend Dank vorab und liebe Grüße von mir und dem ganzen Hip-Hop-Leb-Team. Hi Susi.
Hi Julia.
Sitzt du bequem?
Richtig, richtig gut, ja.
Ja, haben wir es hier alles schön eingerichtet und schön kuschelig.
Ja, ich bin ganz begeistert von dem Studio.
Sehr gut. Die erste Folge im neuen Jahr. Und das ist eine richtige Schweineübergangsfolge, weil wir in der letzten Folge mit Ron ja auch schon über das Thema Gästeliste gesprochen haben. Und jetzt bist du da und wir sprechen eine ganze Folge fast ausschließlich über das Thema Gästeliste. Und ich liebe wirklich alles daran. Also herzlich willkommen in unserem Hip-Hop-Lebt-Wohnzimmer.
Liebsten Dank, danke für die Einladung. Ich würde sagen, jetzt kommen die Spicy-Themen.
Los geht's. Das Thema Quereinstieg, wie ich in der Intro ja auch schon gesagt habe, und die ersten Schritte im Musikbusiness liegen mir persönlich wirklich sehr am Herzen, weil der große Apparat Musikbusiness ja schon super einschüchternd sein kann für jemanden, der oder die wirklich gar keine Berührungspunkte dahin hat. Und da du ja auch gerade so mittendrin in dem Einstieg auch und in den ersten Schritten steckst, ist es, finde ich, der perfekte Moment, irgendwie sich auch auszutauschen über Erfolge, die du schon gefeiert hast und auch Herausforderungen, vor denen du vielleicht auch gerade stehst. Daher freue ich mich wirklich sehr, dass wir das Thema heute aufmachen. Und wie immer fangen wir an mit der Frage, die Ron bei der letzten Folge für dich dagelassen hat. Und zwar, was wäre das eine Ding, was du an der Hip-Hop-Szene gerne ändern möchtest?
Ich habe mir tatsächlich länger drüber Gedanken gemacht. Zum Schluss bin ich zu dem Ergebnis gekommen, was mich selbst auch begleitet, und zwar der Umgang innerhalb dieses ganzen Konstrukts. Mein Part an der Gästeliste ist, dass ich die Gäste betreue, dass sie alles bekommen, was sie möchten, was ihnen zusteht. Und da ist der Umgang meistens doch ein bisschen schroffer und man muss ein dickes Fell haben. Und wenn da den Gästen vielleicht vorneweg kommuniziert worden wäre, pass auf, das ist ein gratis Konzert für dich, wir sehen uns, wir haben Spaß. Bitte bring deine beste Laune mit, deine besten Freunde, die du hast, und nicht, es wartet ein Backstage-Pass für dich und komm vorbei und benimm dich wie Axt im Wald. Weil den Part müssen wir da meistens ausbügeln und kriegen dann teilweise auch die nicht so schönen Seiten der ganzen Geschichte zu spüren und zu sehen.
Bei wem denkst du, würde die Verantwortung dafür liegen?
Teilweise beim Künstler, beim Management, die Leute, die das okay geben, dass die Leute kommen dürfen, eingeladen sind. Mhm.
Da kommen wir nachher auch noch darauf zurück, wie der ganze Gästelistenablauf überhaupt ist, wie Leute überhaupt auf eine Gästeliste kommen. Also wir machen heute wirklich mal so einen 360-Grad-Rundumschlag zum Thema Gästeliste, was ich auch total spannend finde, dass es eben nicht nur, du hakst da Namen ab und dann kannst du rein, sondern es ist halt viel, viel mehr und auch sehr viel Soft Skills, die man da braucht. Ja. Und wie du schon eben gesagt hast, schönes Stichwort, ein dickes Fell. Da wir ja einen Hip-Hop-Podcast hier machen, was bedeutet denn Hip-Hop für dich?
Hip-Hop bedeutet für mich Lebenserfahrung. Also ich kann mich an ganz bestimmte Punkte in meinem Leben erinnern, wo mich Hip-Hop tatsächlich begleitet hat und wo ich gerne dran zurückdenke. Ich kann mich immer noch daran erinnern, wie ich im Auto gesessen habe und diese XOX-Platte von Casper lief. Und ich habe das gefühlt, ich habe verstanden, was er mir sagen wollte. Währenddessen die Mitfahrer, die ein bisschen älter waren, haben drüber gelacht und haben so getan wie, oh, der redet ja echt bloß Blödsinn und was will der mir sagen? Und ich dachte mir in dem Moment so, genau, ich bin ein Grizzlybär, ich werde jetzt alles möglich machen, was ich gerne möchte, und werde über allen stehen. Und diese Platte begleitet mich bis heute tatsächlich. So ganz kurz vor der Corona-Zeit war bei mir eine ganz, ganz tolle Hip-Hop-Phase, aber ich würde sie nicht mal als positiv abstempeln, weil da ist alles reingeflossen. Es gibt ja auch Hip-Hop, der jetzt intellektuell nicht sonderlich ansprechend ist, aber die Beats sind gut, man kann gut dazu feiern und man kann auch einfach mal abschalten. Also diese Bilder, die ich dazu habe, die sind immer noch sehr, sehr mit Farbe gefüllt in meinem Kopf.
Mhm. Voll schön. Die XOXO-Platte war für mich tatsächlich auch sehr wegweisend und war auch echt lange wichtig. Und ich fand auch die Themen, gerade auch das mit dem Grizzlybär und mit dem, da gibt es auch so eine Line mit, so wenn das Leben dir Zitronen gibt oder so. Das hat mir auch wirklich sehr viel bedeutet in meiner, was war ich denn da, ich glaube ums Abi rum, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Da gehe ich mit. Wie schon gesagt, finde ich das Thema Quereinstieg und das, wir sind ja irgendwie alle Quereinsteiger in der Industrie. Das ist ja auch ein Problem. Aber keiner hat es ja wirklich studiert oder wirklich gelernt, auch weil es wenige, also außer jetzt die technischen Berufe, gibt es gerade in den Management oder Booking oder so, ne? Da gibt es jetzt halt bei vielen nicht den klassischen Bildungsweg, den sie gemacht haben, sondern sie kommen dann halt irgendwie über Kontakte oder auch über Bock da einfach rein. Du bist ja erst mit knapp 30 in die Musikbranche geschlittert. Wieso war das so?
Musik hat mich per se schon immer begleitet und war für mich nochmal ein ganz, ganz großer Teil, dass dieser Weg, wo ich letztendlich hingegangen bin, war für mich tatsächlich nie eine Option, die ich gesehen habe. Ich fand es immer toll. Ich habe die Leute bewundert, die sich um diese ganzen Veranstaltungen gekümmert haben, auf denen ich letztendlich auch war. Aber ich habe mich da nie selbst drin gesehen, weil ich gedacht habe, ich schaffe das nicht. Ich habe jetzt nicht den besten Abschluss. Mein Werdegang bis dahin war auch eher immer kundenbasiert. Also ich habe im Hotel gearbeitet, ich habe in der Gastronomie gearbeitet. Und irgendwann wurde dann so ein Flyer-Job eben ausgeschrieben. Und letztendlich ein Umgang mit Menschen, das liegt mir schon immer, das konnte ich schon immer ganz gut. Und dann dachte ich mir so, alles, was mein Portemonnaie spart, das nehme ich doch mit. Und das war für mich schon immer ein wirklich guter Deal gewesen. Man konnte mal noch einen Freund mitnehmen und hat sich einfach 2 Stunden hingestellt. 2 Stunden ist für mich keine vergeudete Lebenszeit, weil in der Regel lächeln einen die Leute an. Man hat immer noch Spaß, man kann immer noch ein bisschen rumflaxen. Und dann habe ich einfach pro Ticket, was waren das damals, 30, 40 Euro gespart und das mal 2. Und dann hatte ich echt richtig, richtig schöne Konzertabende. Und ich habe mir auch Konzerte angeguckt, die ich mir jetzt hätte nicht leisten können oder die ich mir nicht angeguckt hätte. Und deswegen, genau, das so ist dann gelaufen.
Hast du für das Flyer-Verteilen Geld bekommen?
Nee.
Nee, das war dann so, du kannst aufs Konzert und dafür gibst du hier den Leuten Flyer an die Hand. So kann man sich das vorstellen. Nochmal einen Schritt zurück vor dem Flyer-Verteilen. Im Vorgespräch und in der Recherche zu deiner Person, was du alles schon gemacht hast, hattest du gesagt, dass du das in der Jugend so gar nicht auf dem Schirm hattest. Wo lag denn da der Fokus? Also was war denn wichtig für dich in der Jugend, wenn man so gedacht hat, da will ich jetzt hin und als das möchte ich arbeiten?
Ich sag mal so, in meiner Jugend war ich beruflich gesehen doch schon relativ lost. Also man kann ja nur mit dem arbeiten, was man hat und denkt dann auch ziemlich verquer. Also wenn man keinen guten Abschluss hat, dann stehen einem da nicht sonderlich viele Optionen zur Verfügung. Ich finde, es hat sich mittlerweile ein bisschen gewendet. Zu meiner Zeit war es wirklich, okay, du hast deinen Abschluss gehabt und darin musstest du arbeiten. Und ich finde es bis heute auch noch schwierig, einer 16-, 17-jährigen Person zu sagen, du musst jetzt einen Job finden, den du dein restliches Leben machst. Und deswegen war diese Veranstaltungsbranche für mich so fern von allem, was ich hätte sehen können.
Hat da dein Umfeld in Leipzig auch eine Rolle gespielt? von den Leuten, die, also was die eben gemacht haben, wie du meintest, man kann nur so weit sehen, was man halt irgendwie auch sieht. Waren die irgendwie, haben die irgendwas Außergewöhnliches gemacht oder war das alles sehr klassisch von dem Bildungsweg und Ausbildungsweg und Familie und?
Eher das Zweite. Also ich, auch wenn ich Leute jetzt teilweise noch sehe, so ein bisschen auf Facebook stalken und so.
ich weiß nicht, was du meinst.
sind die für mich alle keinen großen Schritt weitergekommen. Also was jetzt die berufliche, ich weiß gerade nicht, das ist das richtige Wort, aber wenn man guckt, was sie heutzutage machen, also die werden wahrscheinlich mit dem Leben zufrieden sein, das will ich überhaupt gar nicht sagen, das wird schon alles passen, aber ob man wirklich so zu 100% zu glücklich ist mit dem, was man da macht, das mag nochmal ein ganz anderes Blatt sein.
Und auch, ob man das hinterfragen kann überhaupt, ne? Sondern man, oft ist ja auch, man denkt, das ist es jetzt und man ist in der Tretmühle und da kommt man auch nicht raus, egal was man macht und die Ideen reichen nicht aus oder man kann das nicht monetarisieren. Und das ist ja auch ein bisschen der Anstoß, den ich hier mit dem Projekt setzen möchte, dass man in andere Lebenswelten kurz mal reinhören kann, eine Stunde, und sagt, ah, okay, die kochen auch alle nur mit Wasser, die haben alle auch mal mit dem Flyer verteilen angefangen und schlittern dann irgendwie so rein. Und das soll auch einfach eine Inspiration sein für Leute da draußen, dass es immer, glaube ich, einen anderen Weg gibt.
Ja, gibt es definitiv.
Wenn man sich den wünscht. Was war denn das allererste Konzert, was du besucht hast? Weißt du das noch?
Oh, das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Das könnte sogar sein, dass es Casper war, aber da...
Nicht, okay, das ist aber nicht peinlich.
Ach, um Himmels Willen, ja, dann wird es richtig peinlich.
We go way back in die 90er?
Oder nee, 2000er. Also auf jeden Fall war ich 13 und mit 13 durfte man schon alleine auf Konzerte gehen.
Was?
13 durfte man damals alleine auf Konzerte gehen. Ich weiß, meine Eltern im Osten, genau.
Da haben wir wieder den Osten. Das verfolgt uns hier.
Aber meine Eltern haben mich vor der Konzerthalle abgeparkt und ich bin mit einer Freundin rein. Und es war Janet Biedermann tatsächlich. Ja,
wow.
Guck mich, ja, ist der Blick. Guck mich bitte genauso an, genauso. Und Vorgruppe war, glaube ich, sogar Silbermond. Das allererste Mal, als ich Silbermond gesehen habe. Da waren die noch gar nicht so.
Silbermond war eine Vorgruppe von Janet Biedermann. Okay.
Da kam das allererste Album raus.
Wann war das? 2000er?
Ja, irgendwie so.
Krass. Und welche Kapazität haben die gespielt? War das eine große Halle? Ich weiß nicht, famous Janet Biedermann war.
Oh doch, die hat ja in dieser GZSZ-Geschichte mitgemacht.
Ja, das war. Ich habe jetzt eine richtige Bildungslücke. Ich wusste gar nicht, dass sie so eine berühmte Sängerin war.
Doch. Haus Ansee hat sie gespielt. Das ist schon ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob er das mit der Columbia-Halle in Berlin vergleichen kann.
Okay.
Aber schon ein bisschen größer.
Mhm. Und welches war das letzte, auf dem du warst?
Oh, jetzt da, das wird immer schwierig, weil es immer so viel Einfluss, der in meinen Kopf da reinballert. Wann waren wir denn zuletzt? Ich müsste jetzt mein Handy rausholen und müsste es dir sagen. Ich weiß es tatsächlich gar
also
nicht.
Also das letzte, wo wir gemeinsam waren? War KIZ auf dem Reeperbahn-Festival, oder?
Stimmt.
Das war das letzte, wo wir gemeinsam waren. Das heißt, das war vor 3 Monaten.
Aber war nicht dieses Johnny Suave? Nee, wie heißt der denn?
Johnny
genau.
Suave.
War der nicht später gewesen?
Warst du da auch?
Ja.
Da hast du an der Gästeliste gearbeitet?
Ja.
Ja, das war später. Das war im November.
Genau. Also vielleicht war... Ich weiß gerade, das letzte war es nicht, aber ich weiß, dass die mir sehr positiv im Gedächtnis geblieben sind, weil die sowas von absolut cute waren, also von hinten bis vorne wirklich.
Ja, ich fand auch bei dem Gianni Suave-Konzert, ich weiß gar nicht, ob wir darüber im Podcast schon gesprochen haben, dass da sehr viel Liebe im Raum war und dass die Crowd auch sehr, einfach liebevoll miteinander war, so kann man es fast schon sagen, sowohl Richtung Bühne als aber auch untereinander. Das hat man bei Hip-Hop jetzt auch nicht unbedingt so oft. Und es war eine richtig angenehme Crowd, fand ich. Ich wusste gar nicht, dass du dir die Show auch angeguckt hast.
Ja, ich bin runter. Es war knackenvoll gewesen. Ja. Aber da gab es tatsächlich Leute, die mir sogar noch Platz gemacht haben, dass ich noch 2, 3 Videos aufnehmen konnte. Und cool. Wie gesagt, von der Tour bis zum Künstler. Mhm. Die haben mir später noch per Instagram geschrieben und haben sich noch dafür bedankt, dass ich das Video hochgeladen habe. Und ich so, ey Leute,
cute.
Ihr wart einfach süß, wirklich.
Ja, liebe Grüße gehen raus an Ali Regelt. Er hat geregelt.
Er hat auf jeden Fall geregelt. Und ich glaube, das letzte Konzert war Feine Sahne Fischfilet, wenn ich mich jetzt auch recht dran erinnere.
Das war noch später?
Mhm.
Warst du doch in Hamburg?
Nee, das war jetzt im Dezember im Fest der Kreuzberg.
Ah, okay. Naja, sei es drum. Konzerte haben ja wirklich einen wichtigen Stellenwert in deinem Leben. Was fasziniert dich denn daran so? Weil ich kenne viele, die Musik für sich im stillen Kämmerlein hören und dieses Konzerterlebnis auch gar nicht danach lechzen. So dieses Menschen und dann kriegst du keine Luft und dann ist es warm und das Bier kostet 5 Euro und dann stehst du an und dann musst du wieder heme.
Ja.
Und so diesen verbundenen Stress damit, ne? Was macht es für dich, dass das Nonplusultra ist an Mucke?
Gefühlt alles. Also schon alleine, dass ich mitgrölen kann und es interessiert einfach keinen. Oder ich schreie nicht laut genug, ich weiß es nicht. Aber die Leute lassen mich in Frieden weiter rumgrölen. Dann, es ist ja ein komplett anderes Erlebnis. Die Lichter, die auf einen einprasseln. Dann die Musik, die auf einmal ganz anders klingt. So ein Live-Konzert ist was tausendfach anderes, wie als wenn du einfach nur eine Platte anmachst. Also ich tanze gerne zu Hause durch meine Wohnung und auf meinen Socken und freue mich und das ist dann so meine Me-Time, aber es ist was komplett anderes. Und wenn man dann noch so 2, 3 Möglichkeiten hat, wo ihn eben keine Leute stören und wo man eben nicht geschubst wird, dann finde ich das natürlich nochmal ein bisschen besser.
Du hast ja gesagt, dass du dann zum Flyer-Verteilen gekommen bist, dass das für dich quasi so das Nonplusultra war. War das dann was, was du erstmal auch einfach weitergemacht hast oder war dir damals schon bewusst, das wird der Einstieg sein in vielleicht auch einen neuen Abschnitt in deinem Leben?
Also ich hätte tatsächlich nie gedacht, also bis heute nicht, dass sich da eine Tür öffnet, weil für mich war es, okay, die brauchen eben jemanden, der das Ganze irgendwie abdeckt, weil es wird sich ja kein Tourmanager hinstellen und wird Flyer verteilen so. Und deswegen war das so Mittel für den Zweck, zum Zweck für mich. Und war ein guter Deal gewesen. Und dass der überhaupt mal jemand erwägt zu sagen, ach, die stellt sich irgendwie ganz gut an, ach, die kommt irgendwie gut mit Menschen zurecht, ach ja, wir hätten da noch was, das ist für mich immer noch total unerklärlich. Weil wie gesagt, in meinem Kopf ist, du hast nicht die richtige Ausbildung dafür, also ist da eine Grenze gesetzt. Und das ist es nun mal zum Glück nicht.
Und was wurde dann für eine Tür geöffnet? Von der Person, die das Potenzial erkannt hat damals?
Genau, also meine Kollegin jetzt von Loft, sie hat dann gesagt, ey, wir brauchen hier noch jemanden in der Promo-Abteilung, jemanden, der eben rausgeht. Was habe ich alles gemacht? Ich habe Poster meistens an die passenden Stellen gebracht. Oder ich kann mich noch daran erinnern, bei Beginner haben wir mit einer Schablone dieses Fuchssymbol in Berlin auf die Straßen draufgesprüht.
Das ist illegal, ne?
Ich habe davon nie
das
was gehört.
Das ist Sachbeschädigung.
Es war abwaschbare Kreide. Ich weiß sogar
auch
nicht.
Auch das ist Sachbeschädigung. Nein, das hat da hatte ich gehört. Schon mal richtig Ärger bei einer Veranstaltung.
Wieso?
Wirklich. Weil es Sachbeschädigung ist.
Aber was hast du gemacht?
Na, auch das Gleiche. Auch so auf die Straße gesprüht mit einem Brand-Logo. Und dann kam die Polizei und die fand das nicht so lustig. Und die hat dann tatsächlich Anzeige gestellt. Gegen den Veranstalter, nicht gegen mich.
Okay.
Und die mussten dann Geld zahlen und das entfernen lassen.
Okay.
Also das, nur mal für alle, die zuhören. Kannst du machen. Und hoffentlich kommt keiner.
Das hat uns einfach niemand gehört, das wurde nie gemacht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, als das Ganze so ein bisschen viral ging, also als man dann auf Facebook so die ersten Fotos gesehen hat mit, ey, wisst ihr, wer das war? Wisst ihr, was das ist? Und dann ging es los, ja, Beginner. Und ich dachte mir so, ja, ja, es hat sein Ziel erfüllt.
Geil.
Genau, also das waren dann so die Aufgaben, die hängen geblieben sind.
Und was macht Loft Concerts für alle, die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben, weil sie auch BerufseinsteigerInnen sind? Magst du es kurz mal anreißen?
Genau, also Loft macht super viele Konzerte, größtenteils in Berlin. Manchmal auch in Rostock und ein kleines bisschen weiter, aber größtenteils wirklich in Berlin. Unser Aushängeschild ist so ein bisschen die Ärzte. Die sind schon super, super lange in diesem ganzen Loft-Kosmos drin. Ansonsten die Toten Hosen, die Beatsteaks, sowas läuft in der Regel immer alles in Berlin über Loft ab. Letztendlich Konzertveranstaltungen in Berlin, ein bisschen weiter außerhalb, das läuft alles über Loft.
Mhm. Das heißt, bei Loft hast du dann als Marketingassistenz gearbeitet und als Assistenz in der Buchhaltung und fürs Ticketing. Klingt jetzt schon ziemlich wie ein großer Sprung von, ohne das despektierlich zu meinen, aber von Flyer verteilen für Umme. Zu Assistenzstelle bei einem großen Konzertveranstalter. Ja. Wie war denn das für dich? Also hast du da nicht auch so mal den Moment gehabt von wegen so, uff, was passiert denn jetzt gerade? Mhm. So von, ich könnte mir, hätte mir das nie vorstellen können, ja, zu jetzt sitze ich hier und korrespondiere vielleicht mit dem Management von den Ärzten oder so.
Ja.
Oder jongliere hier irgendwelche Zahlen von Konzerten. Wie war denn das so auch psychisch für dich, den Sprung zu sehen und zu spüren?
Das ist bis jetzt auch immer noch ein riesengroßer Sprung, auch in meinem Kopf. Also man darf ja nicht vergessen, ich habe da vorher woanders gearbeitet und habe da schon meine Erfahrungen sammeln können. Es war jetzt nicht, dass ich jetzt komplett ins Wasser reingeschmissen wurde. Mhm. Aber wie gesagt, es ist jetzt immer noch für mich ein komplett großer Sprung in meinem Kopf. Und wenn ich so das letzte Jahr betrachte, da ist so viel passiert, ich habe so viel erlebt. Und ja, also der Sprung von der Flyer-Verteilerin zu, ich mache was komplett anderes und bin irgendwie angekommen. Das ist immer noch wahnsinnig und aufregend, jeden Tag neu.
Denkst du, es ist ein Vorteil, dass du nicht mit 18 das erlebt hast, sondern jetzt schon mit einer gesettelten Persönlichkeit, mit Anfang 30 und einem eben einer Karriere vor der Karriere, die du dir jetzt aufbaust?
Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, wäre ich gerne schon mit 18 reingesprungen. Also ich mache das Ganze jetzt schon relativ lange. Das heißt, ich habe auch Kollegen begleitet, die ich als Azubi kennengelernt habe und mittlerweile einfach so krasse Businessmenschen geworden sind. Und die haben es gemacht. Die sind mit 18, sind in die Veranstaltungsbranche rein und haben sich da drinnen gefunden und sind so gut da drinnen geworden. Deswegen, ich hätte es tatsächlich gerne auch probiert. Aber die Zeit zurückdrehen, das funktioniert leider nicht.
Hast du das Gefühl, du hast jetzt einen Nachteil?
Nee, für mich persönlich sehe ich eher einen Vorteil darin. Wie gesagt, alles ist besser als nichts. Und wie gesagt, dadurch, dass ich die Zeit nicht zurückdrehen kann, ich kann nicht sehen, wie es gewesen wäre. Mhm. Und vielleicht ist es auch gut, ein bisschen später reinzukommen, weil wie gesagt, es erfordert einfach alles Nerven. Und diese Nerven muss man erstmal haben. Und ich glaube, man ist mit Anfang 30 auf jeden Fall ein bisschen entspannter, wenn man schon viele Sachen gesehen hat, schon viele Sachen gehört hat, wie als wenn man 18 ist.
Amen. Wir lenken den Fokus jetzt mal ein bisschen auf die Gästeliste, was wir den Hörern und Hörerinnen ja versprochen haben. Denn nebenberuflich sitzt er schon seit über 5 Jahren an den Gästelisten Berlins vor allem. Wie würdest du denn, und das habe ich ja vorhin schon angesprochen, deinen Job jemandem beschreiben, der denkt, du hackst nur Namen ab?
Das mache ich definitiv nicht. Also man ist definitiv auch irgendwie Mädchen für alles. Das geht schon damit los, dass man an der Gästeliste, also an diesem Standort, wo die Gästeliste dann stattfindet, sitzt und man sich denkt, oh, hier passiert irgendwie gerade nichts, müssten wir nicht gleich in 10 Minuten aufmachen und ich bräuchte hier ein paar Unterlagen. Und dann fängt man erstmal an zu fragen, was los ist, ob das Ganze vielleicht doch digital abgearbeitet wird oder ob das haptisch gemacht wird. Gibt es einen Zettel? Wie viele Zettel gibt es? Dann gibt es Zettel, wo diese Schrift so ultimativ klein geschrieben ist, wo man dann vielleicht doch nochmal nett nachfragt, ob es das nicht noch ein kleines bisschen größer gibt.
Und die auch nicht sortiert sind nach Buchstaben.
Lieb ich.
Ja, das lieben wir alle. Aber das heißt, das musst du jetzt den HörerInnen, glaube ich, kurz mal erklären, warum die Gästeliste 10 Minuten, bevor die Tür aufgeht, nicht da ist. Woran liegt das?
Das kann mehrere Gründe haben. Also in der Regel an mir nicht, das ist schon mal das Gute daran.
Natürlich nicht.
Also entweder hat der Künstler es noch nicht geschafft, alle seine Freunde draufzusetzen, oder der Drucker spinnt, weil er es nicht ausdrucken kann. Oder die Menschen, die dafür zuständig sind, mir diese Liste zu bringen, die rennen einfach gerade noch durchs Haus und löschen gerade noch 10 andere Brände. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
Und wird die Tür dann nicht aufgemacht, bis du deine Liste hast?
Das variiert, aber in der Regel wird die Türe aufgemacht und dann ist es so, habt ihr mal noch 2 Minuten? Wir klären das gleich.
Was sollte man denn mitbringen, dass man in dem Bereich auch respektiert wird?
Durchsetzungsvermögen und Nerven.
Was sind denn so Probleme, die da auf dich zukommen? Mhm. Leute kommen an und sagen, hallo, ich heiße so und so und ich möchte gerne hier rein.
Also vor allen Dingen in Hallen, wo es vorneweg einfach super laut ist, man versteht die Leute nicht. Die können sagen, mein Name ist Hans Müller und man versteht Ingrid Baum. Und dann ist man schon so, ey, hast du irgendwie einen Ausweis dabei? Und dann sagen die Leute, nein. Und dann eine Krankenkassenkarte, irgendwas, nein. Und dann ist man ein bisschen hilflos. Dann muss man wirklich Buchstabe für Buchstabe sich diesen Namen ansagen lassen, weil ich nicht random irgendwelche Leute reinlassen kann. Das Gleiche wäre natürlich, dass die Leute eben nicht auf der Gästeliste stehen. Dass sie aus irgendwelchen Gründen es nicht drauf geschafft haben. Und es gibt ja auch nur eine gewisse Kapazität. Das heißt, wenn die ausgeschöpft ist, können diese Leute nicht rein oder andere müssen gestrichen werden. Und dann zeigen die Chatverläufe, Instagram-Nachrichten, whatever. Und dann denkst du dir so, ja, aber du stehst nicht auf der Gästeliste. Die Kapazität ist komplett erreicht. Ich kann dich nicht reinlassen. Und dann, was ich immer liebe, ist dann die Aussage, ich rufe da mal den und den an.
Das habe ich aber auch schon mal gesagt. Und ich bin dann reingekommen.
Ey, ich roll vielleicht auch nur ganz kurz mit den Augen. Ich weiß, dass das hilft. Aber manchmal, also ich bin immer so, ey, es gibt für alles irgendwie eine Lösung, ne? Und in der Regel haben wir auch direkt die Kontaktnummer und dann rufen wir an und klären das. Und das fühlt sich für mich besser an, weil ich dann wirklich das okay bekommen habe. Mhm. Wie als wenn Person XY mit irgendjemandem telefoniert. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder, dass bei uns von einer Gästeliste dann der Anruf ankommt, sehr genervt, so, oh, das kann doch wohl nicht sein. Und oder dass man dann noch sagt, oh, okay, Entschuldigung, ja, lass die Person mal wirklich rein. So mit der Entschuldigung kann ich noch ganz gut leben. Mhm. Aber wenn man dann noch angeplafft wird für etwas, wofür man nichts kann, so finde ich nicht so toll.
Wie ist denn der Prozentsatz von Anmachen zu nett sein an der Gästeliste?
Das kommt tatsächlich ein bisschen aufs Genre drauf an.
Stichwort. Stichwort Hip-Hop lebt. Welches Genre ist denn das anstrengendste Genre? Hm.
Vielleicht könnte es Hip-Hop sein, aber nur vielleicht.
Eieiei, jetzt kriegen wir wieder was ab. Mhm. Ja, aber erklär mal, wieso denn der Hip-Hop? Also ist es wirklich so subjektiv? Und wenn ja, kannst du das irgendwie erklären, psychologisch?
Also psychologisch?
Küchenpsychologisch?
Ich weiß es nicht. Also ich habe persönlich immer das Gefühl, und da stehe ich glaube ich nicht alleine, dass die Gäste der Gäste der Gäste, also meistens ist es ja auch nicht von dem Künstler irgendwie die Schwester, die dann meint, sich wie die große Babutine irgendwie aufführen zu müssen, sondern es ist dann wirklich von dem Künstler, der Bruder, der Cousin, der große Bruder, der Neffe, der Freund.
Der den Handyvertrag gemacht hat,
genau. Und das sind dann die Leute, die kommen an und sagen, ja, mein Name ist wie auch immer. Und dann sage ich, ja, okay, und wie ist dein Nachname? So. Und dann steht er einfach nicht drauf. Und dann sagst du, pass auf, ich finde dich gerade nicht, aber ich kläre das. Und dann kommen vielleicht so Aussagen wie, nee, ich kläre das und du musst dich nicht kümmern. Oder vielleicht noch ein bisschen aggressiver. Mhm. Und dann denkt man sich so, ja, ich habe dir doch gerade eine Lösung angeboten. Mhm. Gib mir doch bitte eine Sekunde. Und das passiert an gewissen Abenden eben nicht einmal, nicht zweimal, sondern fünfmal oder noch mehr. Und das finde ich persönlich immer ein bisschen anstrengend. Ich mag Abende, die wild sind, wo genau sowas passiert, um Himmels Willen, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn Respekt auch noch dabei ist, mag es auch nochmal was anderes sein.
Aber ich meine, die Rocker haben auch Leute, die ihnen die Handyverträge machen.
Definitiv.
Sind die dann aber netter?
Ja, die sind entspannter. Also das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, sind vor allen Dingen die Rocker und so alles, was in den Heavy-Metal-Bereich geht, die sind wirklich entspannt und die lachen und die vertragen vielleicht auch mal einen derben Spruch, weil man sich den gerade nicht verkneifen kann und können drüber lachen. Das sollte man bei der einen oder anderen Person im Hip-Hop-Bereich vielleicht sich auch eher ein bisschen klemmen.
Und wieso machst du dann trotzdem so viele Hip-Hop-Shows, wenn du weißt, die nerven krass ab?
Weiß Liebe.
Hm. Das ist eine schöne Antwort.
Ja.
Dann geht mir gleich wieder mein Herz auf. spielt denn die Location-Größe an der Stelle eine Rolle, wie sich die Gäste verhalten? Also egal, ob jetzt bei Hip-Hop oder nicht Hip-Hop, so umso größer, umso unentspannter?
Nee, ich würde sagen, das kommt, also auf die Location kommt es nicht drauf an. Wenn die Leute sich nett benehmen wollen, machen sie das. Und wenn sie meinen, heute wird ja Abend, um mal jedem zu zeigen, was sie denn für große Menschen sind, werden sie das auch in den kleinsten Schuppen machen.
Und Folgefrage, gibt es einen Unterschied, wie groß der Künstler, die Künstlerin ist? Also wenn es jetzt der Newcomer ist, sind die dann noch cooler, als wenn es die Ärzte sind?
Also meine Erfahrung ist, umso kleiner der Künstler, umso, ich will sagen,
größer
schlimmer.
Das Ego.
Ja, das trifft sehr gut. Das trifft sehr gut.
Das ist wirklich schade. Das war wirklich überhaupt keine Suggestivfrage, weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass du sagst, ja, bei den Ärzten, dann sind die so, ja, weißt du aber nicht, wer ich bin, so einer auf denen, weil ich bin der Friseur, so, ne, und das bei den Kleinen halt so, ja, okay, wer soll den kennen, weil den Künstler kennt ja auch keiner, also ja. Kennt natürlich die Entourage
ja.
auch niemand, mhm. so, und deswegen finde ich es interessant, dass du das bestätigst, was ich im Hintergrund mitbekomme, mhm. dass gerade in den Backstages dieser Welt
ja.
Und in den Vorbereitungen, dass umso kleiner oder aufstrebender die Künstler mhm. sind, umso schwieriger ist die Kommunikation, mhm. weil da immer ein Ego crasht und ja. die alteingesessenen Hasen und deren Teams sind wesentlich entspannter. Ja.
Ist auch definitiv so.
Verrückt. Dein Job ist ja nicht auf ein bestimmtes Genre fokussiert, mhm. aber gibt es auch in der ganzen Kommunikation, also es sind ja nicht nur die Gäste, mit denen du mhm. Kontakt hast, sondern auch das Tourmanagement, mhm. vielleicht auch laufen immer die KünstlerInnen über den ja. Weg. Gibt es da auch einen Unterschied?
Also ich will jetzt nicht komplett über die Hip-Hop-Szene herziehen.
Doch, doch, können wir schon.
Nee, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber ich finde so tourmäßig, man trifft ja letztendlich auch fast immer auf die gleichen Leute wieder. Weil Tour ist ja meistens nicht nur ein Künstler, sondern mehrere. Die bemühen sich wirklich. Und die versuchen auch das, was an einer Stelle vielleicht nicht so ganz gelaufen ist, wieder ein bisschen gerade zu rücken. Das funktioniert nicht immer. Und natürlich hat man immer so ein paar Ausfälle. Also nicht nur ich habe geflucht, ich habe auch schon andere Menschen fluchen hören.
Wen denn?
Ich gucke dir niemanden an.
ich fluche nie.
Niemals, nein. genau, also mit der Zeit wird man dann tatsächlich auch entspannter und ich finde es auch immer schön, wenn die Leute ankommen und wissen schon, mit wem sie es irgendwie mhm. zu tun haben. Schon allein, dass man sieht, dass man die gleichen, dass man die Telefonnummer immer noch im Handy hat.
Ja, ich finde das auch immer einen sehr schönen Moment, wenn man an einer Produktion ankommt und manchmal weiß man ja nicht, wer da ist, weil mhm. man vielleicht auch keine Zeit hatte, sich jetzt wirklich mit der Crew vor Ort auseinanderzusetzen mhm. und wer ist da jetzt wirklich da. Und wenn man da bekannte Gesichter sieht, mhm. das gibt mir auch immer ein ganz großes Gefühl von Sicherheit, mhm. Weil ich persönlich, ich funktioniere ganz gut in diesem Rodeo der Live-Branche mhm. und auch den ganzen Hiccups, die da passieren und das mag ich auch. Mhm. Ich funktioniere aber richtig gut in so sicheren Beziehungen, mhm. wenn ich weiß, da sitzt Susi, mhm. da brauche ich mir keine Sorgen machen. Mhm. Und auch wenn ich zu Susi jetzt mal sage, Susi jetzt nicht, mhm. oder man lässt ihn einfach rein
ja.
und halt mal der Ton kurz mal ein anderer ja. ist, weil man noch 30 andere Baustellen hat. Und es ist halt auch laut und es ist spät und ja. einem ist warm. Da kommen ja dann auch persönlich, ne, dann hat man Hunger und muss ja. auf die Toilette und dann kommen aber 1000 Leute ja. und du kannst seit 3 Stunden nicht aufs Klo, ja. bist total gefrustet. Und dann fragst du noch, hier steht irgendwer an der Gästeliste ja. und der sagt, er ist hier der und der.
Ja.
Ne, dass man dann auch mal, dass man da den Ton auch verzeiht und ja. ganz genau weiß, wie das gemeint ist. Und das ist ja dann nicht immer so. Ne? Es gibt ja auch Leute, die das dann doll persönlich nehmen.
Ja.
Hat man ja auch ab und an mal.
Ja.
Gerade auch Barpersonal, Securities, Gästeliste. Das sind halt auch alles so kritische Positionen, wo es mhm. hektisch ist.
Ja.
Und wo halt der Ton einfach wie in der ja. Küche ja. manchmal ein anderer
ja.
ist.
Ja, ja, ja. Ich kann mich da, ich weiß gar nicht, also.
Oh, jetzt kommen die Geschichten.
Ja, jetzt kommen so die Spicy-Geschichten. Und ich muss sagen, das ist mir tatsächlich auch nur ein einziges Mal passiert. Auf jeden Fall, es war ein Konzert und man hätte drin arbeiten können, aber es hieß dann, geh mal bitte raus. Und ich so, okay, draußen waren, ich weiß nicht, 5 Grad, es war sehr kalt. Und dann stand einfach wirklich ungelogen jeder zweite bis dritte nicht auf der Gästeliste. Und dann hieß es, wir sollen anrufen und fragen, wie es aussieht, habe ich dann gemacht und irgendwann wurde es dann eben einfach zu viel und dann hieß es nicht mehr anrufen, einfach nur noch reinlassen. Aber wie gesagt, es gibt eine gewisse Kapazität in jede mhm. Location, wenn die erreicht ist, wird es eben gefährlich. Also haben wir dann geklärt nach 5 Minuten und es wurde ja nicht besser, bitte ruf weiter an.
Mhm.
Das habe ich dann getan und die Person, bei der es gelandet ist, die war nicht so sonderlich glücklich mit der Entscheidung. Rumminum. Wir haben alle reinbekommen, soweit wie es ging und wir haben alle glücklich bekommen und es war alles in Ordnung. Und ein paar Monate später bin ich dann über Umwege auf diese gleiche Person nochmal getroffen. Und dann wurde mir indirekt gesagt, also sie konnte sich noch an mich erinnern, aber definitiv nicht positiv. Es sind ein paar Wörter gefallen, wo ich mir so dachte.
Dir gegenüber?
Ja, also nicht über mich. Wie gesagt, ich kann nicht zu sehr ins mhm. Detail gehen. Aber ich habe auf jeden Fall erfahren, dass ihr Denken über mich nicht sonderlich das Beste ist. Und wenn man sich dann überlegt, dass man ohne Mucksen und Mohren sich in die Kälte gesetzt hat, hat dieses ganze Theater ertragen, ohne nicht mal kurz einen Weinkrampf zu bekommen und einen Kuli in die nächste Ecke zu schmeißen mhm. und zu sagen, macht euren Blödsinn doch alles alleine so. Das war nicht wertschätzend und von sowas bin ich absolut gar kein Fan.
Mhm.
Ja, das war nicht so toll. Aber ansonsten, wie gesagt, ich liebe alles daran.
Nimm uns doch mal mit durch so einen Abend. Du hast ja vorhin gesagt, wo ich dich dann so schön unterbrochen habe, dass du quasi eine Viertelstunde, bevor die Türen aufgehen, bekommst du die Liste und auch eine kurze Einweisung vielleicht, welche Listen es gibt, wie die sortiert sind. Dann noch eine Kasse, falls Leute Abendkassentickets, die werden ja dann auch über dich oft verkauft, wenn es keine spezielle Ticketstelle noch irgendwie gibt am Abend. Ja. Ist ja bei kleineren Konzerten vor allem immer so, dass es das nicht gibt. Wie geht es dann weiter für dich? Also was ist dann so der Ablauf und wann gehst du nach Hause? Also was passiert zwischen, du kommst an und du ziehst deine Jacke wieder an?
Okay, also ich komme an und ziehe meine Jacke erstmal aus in der Regel. ja, dann gehen die Türen auf und dann dauert es nicht lange, steht schon die erste Person von mir, kann bestenfalls seinen Namen so sagen, dass ich ihn verstehe oder hat einen Ausweis dabei. Und dann steht diese Person bestenfalls auf der Gästeliste und ich kann den Namen abhaken. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es klappt nicht, dann muss eben fix mal telefoniert werden, in der Regel mit der Tour. Und dann wird das geklärt, dass diese Person in der Regel auch immer reinkommt. Es kann natürlich immer alles passieren. Es kann auch mal passieren, dass Menschen mit den Tickets nicht reinkommen. Und dadurch, dass du die erste Person bist, die irgendwelche Security sehen, werden sie natürlich auch zu dir geschickt. Und dann bist du auf einmal auch derjenige, der Ticketprobleme klären muss. Und wenn du dann auf einmal so ein Ticket von so einer ganz bestimmten verbotenen Seite in der Hand hast, dann kannst du den Leuten nur noch sagen, so, ey, pass auf, wenn dein Ticket sich nicht scannen lässt, dann kann ich ja auch nichts machen, geh zur Polizei, mach eine Anzeige, aber ich kann dich reinlassen, außer es gibt irgendwie noch Tickets zu kaufen. Also da haben Leute auch schon von mir geweint und es hat mir wirklich so das Herz gebrochen. Aber wir konnten nicht mal an den Abend ein Ticket verkaufen und die wurden einfach über den Tisch gezogen und haben bitterlichst geweint, aber es gab keine Option. Also man ist letztendlich auch so ein bisschen der Seelentröster gegebenenfalls. Was wir auch schon hatten, ist, dass die Leute kommen an, haben irgendwie 3 Tickets gekauft und eine Person konnte jetzt nicht. Und anstatt einfach zu eBay Kleinanzeigen zu gehen und da das Ticket zu verkaufen, nehmen sie das mit, gehen zur Gästeliste und sagen, hier, ich verschenke das. So, und dann, ich meine, wenn man keine Abendkasse mehr hat, kann man das gerne machen. Und dann kommt die nächste Person, will unbedingt rein und hat aber das Geld nicht. Und es gibt ja genug Leute, die versuchen es trotzdem irgendwie noch. Und wenn die dann sehr sympathisch sind, dann kann man sagen, komm, ist in Ordnung, mach den schönen Abend und lässt das Ticket rüberwandern. Oder wenn es mal Ticketprobleme gibt, prinzipiell. Genau. Und irgendwann wird es dann ein bisschen ruhiger, die meisten Leute sind drinnen, man hat nicht mehr sonderlich viel zu klären, dann ziehe ich dann irgendwann meine Jacke an und verlasse das Gebäude und gebe vorneweg natürlich noch alles ab von Spendendose und bitte Leute, spendet immer, es kommt immer an der richtigen Stelle an, bis hin zu den ganzen Sachen, die irgendwie noch rumlagen, Kasse,
Zettel. Und auch wenn man auf der Gästeliste steht, kann man Geld spenden in die Soli-Kasse rein.
Das Beste, was ich mir angeboten bekommen habe, war, sein Papa ist sehr bekannt, der wollte mir seinen USB-Stick geben. Ich meine so, ey, hast du irgendwie noch ein paar Euro für die Spendenkasse? Und er so, nö, aber ich habe einen USB-Stick mit meiner Musik drauf. Willst du den haben? Und ich so, nee, danke.
Nee, danke.
Der war gut.
Okay, aber das wäre nämlich auch eine Folgefrage. Wurdest du schon mal richtig bestochen? So, wenn es ein Konzert, ich sag jetzt mal Wuhlheide, also richtig große Show und es gibt bei Gott keine Tickets mehr und Resale weiß man ja auch immer nicht so genau, dass Leute dann sagen, ey, ich gebe dir 200 Euro, aber ich muss in dieses Konzert rein, komme was wolle oder meine Freundin muss hier noch rein?
Nee, persönlich an der Gästeliste nicht. Ich habe es einmal gehabt, da sind wir von einer Aftershow gekommen, von einer sehr bekannten deutschen Hip-Hop-Crew und beim Rausgehen... KIZ. Und beim Rausgehen.
Wie, vor 2 Jahren?
Eine Wuhlheide.
Ja.
Genau. Und beim Rausgehen, da stand da so ein Mädel, die hat dann mich und meine Begleitung angeschrien, dass sie doch bitte dieses Bändchen haben möchte. Und sie hat uns, glaube ich, auch 100 Euro angeboten. Ich meine dann so, ey, sei mir nicht böse, aber nein. Und ich weiß auch nicht, wie lange sie da noch gestanden hat. Ich habe mir sagen lassen, es gibt Menschen, die machen das. Ich nicht.
Ich muss sagen, diese KIZ-Aftershow-Party, von der du sprichst, da gab es so Nebeneingang ist falsch, aber es gab quasi noch ein Tor, wo Leute standen, die rein wollten, die aber nicht rein durften.
Ja.
Und da wurde ich dann auch irgendwann hingerufen von den Securities. Die meinten, Julia, die gehen uns so geisteskrank auf den Sack.
Ja.
Du musst jetzt mal hin und Machtwort sprechen. Und ich war so, was denn, ey? Und da war dann das Thema, dass sie auch meinten, so, ja, du weißt nicht, wer ich bin. Und wir hatten halt so richtig eine Attitude. Und ich muss jetzt hier rein. Und ich so, ich rufe gleich jemanden an und dann hat das Konsequenzen für dich. Und ich war so, Bro, dann mach halt.
Ja.
Und der Witz war, am Ende war das wirklich irgendwer, der irgendwen kannte. Nur ich kannte den halt nicht, weil man kann jetzt irgendwie nicht alle kennen.
Ja, verständlich.
Und dann sind die so an mir vorbei und waren so, ich hab's dir doch gesagt. Und dann war ich so, ja, ist doch cool. So, freut mich, dass du jetzt reingekommen bist. So. Aber ich kann doch hier nicht, da stehen 100 Leute, die alle zu dieser Aftershow-Party wollen, warum auch immer.
Ja.
Und dann habe ich ja nicht die Befugnis, da irgendwelche fremden Leute reinzulassen, nur weil sie irgendwelche Namen droppen, die jeder sagen kann.
Ja.
Ja, interessant. Okay, und wer entscheidet, wann du dann gehen kannst? Bist du das autark oder gibt es da noch einen Auftraggeber, der dich irgendwann nach Hause schickt? Weil klar, irgendwann ist der erste Ansturm vorbei und die Show geht irgendwie los.
Ja.
Aber es gibt ja auch immer Leute, die irgendwie ein bisschen zu spät kommen.
Ja.
Das heißt, wie lange ist so diese Karenzzeit von, wir machen jetzt die Gästeliste zu und was passiert dann mit Gästen, die vielleicht wirklich erst 10 Minuten vor Ende kommen und aber sagen, ey, ich stehe auf Liste, ich will nur meinen Bro abholen und dann hauen wir ab.
Oder ich möchte zur Aftershow 1 Minute vor Showende.
So.
1 Minute davor.
Wie ist diese Grauzonenzeit?
Ja, also was man klar sagen kann, nachdem die Show wirklich angefangen hat, also mit dem festen Künstler, nicht mit dem Support, sondern dem festen Künstler, eine halbe Stunde danach, so lange muss man auf jeden Fall bleiben. Und danach kommt so ein bisschen drauf an, ist jetzt noch viel zu tun oder eher weniger. Und wenn man wirklich nur noch rumsitzt und Däumchen dreht, dann fragt man hinten mal ganz kurz nach, ob es in Ordnung wäre, zuzumachen oder ob noch Bedarf da ist. Und in der Regel schreibe ich dann einfach nur noch die Liste runter von den Leuten, die noch kommen müssen und dann übernehmen das die Securities.
Mhm. Das heißt, du zählst am Ende richtig aus, wer gekommen ist und wer nicht.
Genau.
Mhm. Mir fällt da tatsächlich mal eine Geschichte ein von einem Konzert, die wir beide, das, was wir gemeinsam gemacht haben, wo ich eiskalt vergessen habe, dich auszulösen. Das heißt, ich hab dir nicht Bescheid gesagt, weil eigentlich ist ja der Weg, dass ich als was auch immer, Veranstalterin, Abendleitung, wie auch immer man es dann nennt, dass ich dich auslöse und sage, Susi, du kannst jetzt gehen. Und ich weiß, ich habe es vergessen. Und irgendwann bin ich nach vorne gegangen, weil es irgendein Problem gab vorne an der Tür, weil sich irgendwelche Jungs dachten, sie müssen da Ego machen. Und dann wurde ich nach vorne gerufen von dem Security-Chef und dann saßst du noch in diesem Kämmerlein und hast dein Buch gelesen. Und ich guck so auf die Uhr und ich war so, fuck, es ist 10 Uhr. Ich habe Susi vergessen. Aber du hast auch nichts gesagt.
Nö. Also ich muss ja auch sagen, ich unterhalte mich super gerne mit den Securities. Also wenn man wirklich... Man braucht kein Märchenbuch, wenn man sich mit einem Security unterhält, der das vor allen Dingen ein bisschen länger macht. Dann, ich könnte den 5 Stunden oder 10 Stunden lang an den Lippen hängen und ich würde die Zeit vergessen. Und ich glaube, an dem Abend war es auch so. Da waren vorne zwei Leute, mit denen ich mich die ganze Zeit ganz nett unterhalten habe.
Es war auch ein großes Rap-Konzert. Da sind auch viele lustige Sachen passiert am Abend. Wo man sich am Abend schon hätte austauschen können.
Ja.
Aber klar, die haben natürlich noch ganz, ganz andere Geschichten auf Lager. Das mag ich auch. Werbung. Merch machen klingt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt-Rohling, welcher Merch ergibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print-on-Demand. Shop eröffnen, Produkte anlegen und los geht's. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Shownotes. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Du hast ja vorhin schon darüber gesprochen, was Gäste machen können, um dir den Abend angenehmer zu gestalten. Nämlich einfach ein bisschen mehr Nachsicht, ein bisschen mehr... was sie irgendwie zu Hause hoffentlich gelernt haben und einfach netter sein von Haus aus. Was ist denn aber, was das ganze Team im Hintergrund machen kann, um dir den Abend leichter zu gestalten? Und da geht es mir jetzt auch vor allem um, wo du sitzt, also wie ist die Temperatur, gibt es irgendwie, ist es zügig da, also zieht's oder irgendwas anderes, was du dir... Wenn du dir was wünschen könntest, was wäre denn für deine Arbeitsbedingungen besser?
Also wenn ich mir was wünschen könnte, dann hätte ich gerne auf jeden Fall so ein bisschen Platz von mir zu dem Publikum. Denn was ich echt abgrundtief hasse, und das hat man fast überall, ist, wenn die Leute dir so über den Tisch gucken. Oder
auf die Liste drauf.
Auf die Liste drauf und dann mit den Finger schon drauf zeigen und sagen, da ist doch mein Name. Mhm. Und dann denkt man sich so, ich werde hier nicht ausfällig, ich benehme mich. Also so ein bisschen Distanz würde ich mir gerne wünschen. Prinzipiell, dass es warm ist, kann ich jedem gleich so ein bisschen den Zahn ziehen. Man hat da kein Mitspracherecht. Wenn die Gästeliste an der zügigen Tür ist, muss man sich darauf einstellen und sich dick und warm anziehen. Genau, und ansonsten kann ich nur von dem sprechen, was vom Team tatsächlich umgesetzt wird. Da kommt jeder mal vorbei, schnackt, fragt, ob alles okay ist. Wir kriegen in der Regel eigentlich auch immer Süßigkeiten und Getränke, was ich immer sehr toll finde, weil darum brauche ich mir keine Platte zu machen. Gibt es dann auch ein paar Getränkebons etc. etc. Also das Team macht es mir in der Regel eigentlich auch schon immer richtig, richtig schön. Genau, ist ja bei dir immer genau das Gleiche.
Was meinst du?
Wenn wir zusammenarbeiten, so, dann
ich kümmere mich.
Ja, mir geht's immer gut.
Aber du kümmerst dich ja auch um mich. Und das ist ja ein schönes Wechselspiel, dass man, wie du vorhin gesagt hast, dass wenn ich mal einen Moment habe und fluche, dass ich dann auch zu dir einfach gehen kann und sagen kann, boah, das nervt mich gerade richtig doll und ich habe einfach nur Hunger und ich will ins Bett, und dass man kurz mal quengelt für eine Minute und dann nicht angeguckt wird von wegen so, was ist jetzt mit dir los? Mhm. So reiß ich mal zusammen, sondern kurz mal seinen Moment hat und dann auch wieder sich gerade hinstellt und sagt so und wieder raus in den Zirkus.
Ja.
Deswegen meinte ich das vorhin, dass in so sicheren Bahnen, dass man vielleicht den Club auch kennt, vielleicht ein paar Securities kennt, wo man dann nochmal eine andere Bindung schon hat und sich auch auf einer anderen Ebene austauschen kann. Das mag ich sehr.
Mhm.
Auf wie vielen Konzerten machst du denn die Gästeliste im Schnitt im Jahr?
Ich kann es dir ungefähr auf einen Monat sagen.
Mhm.
Und das sind so, schätzungsweise zwischen 10 bis 20, das kommt immer drauf an, wie die Auftragslage, will ich mal sagen, ist. Also im Sommer eher ein bisschen weniger, dafür Richtung November bis Dezember weiß man gar nicht mehr so richtig, wo in der Kopf steht, weil man gefühlt jeden Tag ein Konzert haben kann.
Aber das ist ja schon eine ganze Menge.
Ja.
Also 20 Abende im Monat ist ja fast jeder Abend in so einem Monat.
Wir haben im Freundschaftskreis mal eine Kennenlernrunde gemacht, wo über jeden, der an dieser Geschichte dran teilgenommen wurde, eine Aussage stand. Man wusste aber nicht, wer diese Person ist.
Mhm.
Also ist man mit dieser Karte, die man hatte, zu jeder Person hin und hat gefragt, bist du das?
Mhm.
Und zum Schluss wussten eben alle, was ich mache. Und alle haben mich so unglaublich würdig angeguckt. Und ich war so, aber ich mach's gerne.
Das heißt, wenn du 20 Abende im Monat an so einer Gästeliste sitzt, was verdient man denn an so einer Gästeliste? Mal Butter bei die Fische.
Nicht viel. Definitiv nicht viel. Man lernt an Erfahrung, aber was das Geldliche angeht, da kann man sich ein schönes Mittagessen von holen, aber man muss jetzt nicht denken, dass man da reich wird. Und dadurch, dass man in der Regel auch nicht bestochen wird und selbst wenn, nimmt man es nicht an, bleibt da jetzt nicht ultimativ viel hängen.
Und wie lange möchtest du den Job noch machen?
So lange, wie es nur geht.
Ehrlich?
Ja, ich liebe wirklich alles daran. Ich mag es, einfach diese verschiedenen Gesichter von diesen Menschen zu sehen, also wie sie sich verhalten, wie man darauf eingeht. Natürlich gibt es eine Menge Benefits, die daraus auch mitrühren. Das kann ich nicht verschweigen. Das ist immer so ein bisschen der Ausgleich für, ey, pass auf, war ein Kackabend, aber hier bitteschön.
Mhm.
Und man schafft sich ein Netzwerk aus unglaublich tollen Menschen. Natürlich kann man dann auch mal die ein oder andere Gästeliste privat hingehen. Also ich sehe da für mich nur positive Sachen, deswegen kann sich dieser Kreis gerne weiter drehen.
Das ist ein richtig wichtiger Punkt, um auch den Bogen wieder zum Anfang zu spinnen, dass dieses Netzwerk ja so unfassbar wichtig ist, ne? Und dass man, egal wie man anfängt, keiner fängt ganz oben an und dass die Gästeliste auch nicht ganz unten ist und Flyer verteilen auch nicht ganz unten. Ich bin auch der Meinung, sowas gibt's nicht. Dass dieses Netzwerk, was man da aufbaut, gerade wenn man das erste Gesicht ist und meistens auch das letzte Gesicht, was man irgendwie sieht, wenn du noch da bist am Ende, ne? Dass das nicht zu unterschätzen ist. Und ich merke auch selber bei mir, und das, wie gesagt, das haben wir jetzt schon irgendwie durchklingen lassen, dass wir schon einige Shows zusammen gemacht haben, wo ich dann Veranstalterin war und du an der Gästeliste gesessen hast. Und wenn es dann halt mal hart auf hart kommt und du bist ja alleine an der Gästeliste und dann kommen aber wirklich 30 Leute, die jetzt per Gästeliste rein wollen und dann wollen noch, haben zwei Leute Ticketprobleme und drei wollen noch ein Abendkasse-Ticket kaufen, dann wird es halt voll und meistens gibt es ja diesen Raum gar nicht, um diese ganzen Leute unterzubringen.
Ja.
Und gerade wenn es kalt ist, wollen sie natürlich alle rein, verstopfen das. Und da stelle ich mich ja manchmal auch zu dir und helfe dir dann und sage, okay, komm, zweiter Stift, ich hake hier mit ab oder ich kläre die Ticketmenschen und du klärst das andere. Und ich muss auch wirklich sagen, mir macht es immer so viel Spaß, dass ich auch so bin, ich möchte eigentlich mal wieder Gästeliste machen, weil das ist so schön, mit den Gästen in Austausch zu sein und auch denen einen schönen Abend zu wünschen und zu fragen, freut ihr euch, habt ihr Bock, so über wen seid ihr denn da, ach cool, mega. Oder wenn man die kennt, das hatte ich auch ein paar Mal, wenn ich an der Tür war und dann kommen Leute und so, ach cool, dass du auch da bist und so. Und gleich hat man eine Konnecke, dass man nicht so alleine ist an diesem Abend. Daher, ich finde das immer total schön auch und sollte das vielleicht auch mal wieder öfter machen für ein Taschengeld.
Sag Bescheid, ich kläre.
Kann ich mich nicht zu dir setzen und so ein Praktikum machen einfach?
Gar kein Problem. Ja. Wenn ich zum Schluss das Geld einstecke, kein Problem.
Dann bin ich einfach dein Gute-Laune-Maskottchen.
Genau, genau.
Die dir die Schoki weg ist. So können wir machen. Jetzt aber mal die ernste Frage. Wieso? Du hast ja gesagt, du liebst es, aber was ist wirklich der... Gibt es noch einen anderen Grund, warum du nach so vielen Jahren immer noch da sitzt? Also was macht dir wirklich so am meisten Spaß an der Gästeliste?
Die Menschen tatsächlich. Also man weiß nie, was man bekommt. Es ist eine absolute Wundertüte. Und es gibt Abende, dann sitzt man einfach nur rum und langweilt sich, weil die Leute einfach, die holen ihren Stempel ab und gehen. Ich habe schon Abende gehabt, da hat sich ein Security einfach zu uns gestellt, weil er mitgekriegt hat, dass die Lage sehr bedrohlich war. Der Typ hatte, also ich habe mit einer Freundin zusammengearbeitet, der hatte seine Faust schon in unsere, also hat schon Richtung unser Gesichter seine Faust gehalten, wo ich ihn gefragt habe, was jetzt hier sein Problem ist. Und nur weil er irgendeinen Backstage-Pass nicht bekommen hat, habe ich nochmal ganz nett gebeten, seine Hand aber mal ganz schnell aus unseren Gesichtern wieder rauszunehmen. Und nachdem dann auch klar war, das, was er wollte, konnte er nicht kriegen, weil wir hatten es nicht, ist er dann auch weggegangen und er hat anscheinend vom Künstler auch noch eine Ansage bekommen. Zumindest wurde uns das so mitgeteilt.
War es ein Hip-Hop-Konzert?
Es war ein Hip-Hop-Konzert. Natürlich. Was für ein Wunder.
Von einem großen Künstler?
So ein großer TikTok-Hip-Hopper, so 1,30 Lieder. Aha. Es war ein ganz, 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 ganz grauenhafter Abend. Aber nicht wegen den Künstler, sondern weil einfach, es war einfach heftig, wirklich.
War das auch ein Abend, den wir zusammen gemacht haben?
Mm-mm.
Nee, okay. Mm-mm. Gut. Dann nächste Frage. Hast du denn viele musikalische Goldschätze schon durch deinen Job entdeckt, die du sonst nie gehört hättest?
Oh ja.
Ja, fällt dir da was ein so?
Gold Roger.
Gold Roger hast du nur durch die Arbeit kennengelernt?
Ja. Krass. Ja.
Für alle, die es hören, ich bin krasser Gold Roger-Fan seit Tag 1. Ach, das ist ja witzig.
Ja.
Das wusste ich nicht. Ich dachte, du kennst ihn auch schon vorher.
Nee. Ich habe, glaube ich, gearbeitet und wie gesagt, wenn man Zeit hat und hat man dann abends geht man dann immer noch mal rein und guckt sich die Konzerte an, wenn man Bock hat. Ich mache das sehr gerne und das muss einer von denen gewesen sein, wo man dann gesagt hat, auch hört man sich doch nochmal an.
Was hat dich da so überzeugt?
Ich mag es einfach, wenn Texte sinnvoll sind. Also es ist noch eine Message mitbringen, wo ich mich noch selbst drin sehe.
Ja.
Bei hier Gianni.
Ja.
Fand ich es auch gut, weil ich bin reingekommen und man kriegt ja den Soundcheck in der Regel immer noch mit. Und ich dachte mir so, das ist ja ein Soundcheck, der klingt gut. Was passiert hier? Das waren ja schon Texte, die gut klangen. Und wie gesagt, dann war das Konzert ja auch noch so dolle. Der war definitiv auch ein absoluter Goldschatz.
Ja.
Ja.
Und auch außerhalb vom Hip-Hop gibt es da...
Ja.
Also die werde ich jetzt wahrscheinlich nicht kennen, außer du sagst jetzt große Namen.
Ja, ich überlege, was ich dadurch kennengelernt habe.
Ja, aber ist ja auch egal, wir haben einen Hip-Hop-Podcast, also es juckt uns die anderen Genres. Wir haben die unredlichsten Gäste, aber wir machen gute Soundchecks.
Genau.
Weil wir keine Band haben. So, wo das Schlagzeug erstmal eine halbe Stunde klack, klack, klack und du da bist und denkst dir, wann hört es auf?
Hat ja jeder sein Genre, ne? Aber ich dachte, es wäre der Soundcheck gewesen. Ungelogen, der Sound dieser Band bestand da drin und es war der Support eine halbe Stunde lang. Einfach nur auf diese, noch nicht ganz, mit dem Schlagzeug auf die Snare, auf diese Bell oben. Kling, 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 kling. Und nachdem das Lob fertig war, 5 Minuten lang. Ah! Und auch das mit dem Schreiben wieder fertig war, ging es wieder mit dem Schlagzeug weiter.
Ich habe wirklich bei Soundchecks von Bands auch schon echt einen Hörschaden von getragen, weil die dann oft noch nicht eingepegelt sind und dann zu laut den Soundcheck machen müssen, auch damit man es irgendwie, glaube ich, richtig hört. Also ich bin da technisch jetzt auch nicht so versiert, aber der Soundcheck ist auf jeden Fall lauter, als es dann am Ende ist. Und ich war auch so, dieses Klopfen, ich krieg's nicht aus dem Kopf raus. Und ich habe wirklich den ganzen Abend so ein Klingeln gehabt, weil dieses Schlagzeug so laut war. Also wir lieben Bands, es ist im Soundcheck echt immer laut.
Ich muss auch sagen, auch dieses Soundcheck damals ist ja so, das kriegst du als normale Zuhörer nicht. Du siehst es nicht, du hörst es vielleicht noch minimal, aber du kriegst es nicht zu sehen. Und mir war so, ich glaube, es war Prinz Pi. Und da hatte ich geflyert gehabt und dann war ich in dieser Halle und der hatte ein sehr schönes Bühnenbild gehabt. Mhm. Und ich war einfach schon in dieser Halle, bevor das öffentliche Publikum reingekommen ist. Und wie gesagt, in Anführungsstrichen habe ich ja nur geflyert. Und das war für mich damals schon so ein kleiner Meilenstein, einfach drinnen zu sein, sich diesen Soundcheck anzuhören und anzusehen. Bevor so das öffentliche Publikum reinkam. Das hat sich schon gut angefühlt.
Ich finde das auch schön, weil man oft, wenn man da eben arbeitet, ja auch nicht die Möglichkeit hat, sich die gesamte Show anzuschauen und schon gar nicht mit einem freien Kopf und dann auch zu grölen, wie man es halt macht, wenn man irgendwie Fan ist. Und oft halte ich auch bei so einem Soundcheck, gerade von Künstlern, die ich irgendwie mag, Shoutout Oji Kimo, dass ich mir dann so die paar Bits, so die zwei Songs, die sie mal komplett durchspielen, kurz mal innehalte, mich hinstelle und sage, oh, das ist mein Song und mich dann freue und ich kriege von dem Konzert absolut gar nichts mit.
Ja.
Das heißt, es ist auch ein schöner Moment, finde ich auch, wenn man merkt so, ah krass, man ist jetzt hier und es läuft irgendwie alles und die normalen Problemchen kommen auf, aber die kann man alle lösen.
Ja.
Was ist denn einer der schönsten Gästeliste-Momenten an den Momente, an die du dich erinnern kannst?
Ich werde immer ganz, ganz fuchsig, wenn irgendwelche Leute vorbeikommen, die ich kenne. Da muss immer der Profi, der muss definitiv rauskommen.
Aber du meinst so, so Stars?
Ja, also die ich wahrscheinlich als Stars betrachte. Ich meine, da hatte jeder seine eigenen Favorites. Mhm. Ich kann von einer für mich recht lustigen Situation erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, wer gespielt hat. Es war irgendein großer Künstler. Und es kam wirklich so die Creme de la Creme. Ich glaube, es war Deichkind. Mhm. Und so die Creme de la Creme kam bei uns an der Gästeliste vorbei. Wir waren ein paar mehr. Und meine Freundin sitzt neben mir. Ganz große Alligator-Fan. Ganz, ganz große. Und unsere Schalter waren in Buchstaben kategorisiert. Also damit eben nicht elendig lange Schlangen entstanden sind. Und sie hatte eben Alligator. Und es war schon spät und er kam
Stand
nicht.
Er mit Alligator auf der Liste?
Nee, mit seinem richtigen Namen. und auf jeden Fall, es war schon relativ spät. Und sie drehte sich mit dem Rücken von dem Schalter weg, also von der Scheibe weg. Und auf einmal sehe ich, dass er eben kommt. Und ich so, ey, Alligator kommt, Alligator kommt. Und sie tat so, als wenn sie mich nicht gehört hat. Mhm. Also ich dachte mir, ich rede mit der Wand, da kam keine Reaktion. Und ich so, ey, dreh dich mal um, da ist Alligator. Und da drehte sie sich in einen Schwung um. Ja, ja, hier, bitteschön. Und ich dachte mir, was ist mit ihr los? So kenne ich sie nicht, weil normalerweise ist sie dann doch schon ein bisschen aufgeregt und freut sich. Also wirklich, es ist ganz, ganz niedlich, wenn man ihr dabei zuschaut. Und dann war er weg. Und ich habe sie gefragt, was das jetzt gerade war. Und dann fing sie an, mit ihren Händen vor ihrem Gesicht rumzuzappeln, so wedeln und meinte, oh mein Gott, das war Alligator, das war Alligator. Ja. Und ich dachte mir so, wie kann man so eine Souveränität mitbringen?
Psychopathin.
Ja, das kannst du ja beim nächsten Mal sagen. Aber das fand ich so unterhaltsam, ich sehe es bis heute noch vor mir.
Weil, ist dir das auch schon mal passiert?
Ich habe ihn voll gelabert, sagen wir es mal so. Es war auf einer Aftershow-Party. Lalala. Und dazu muss man dann noch sagen, dass er dann komischerweise mit meinem Freund abgedüst ist, also auf die Tanzfläche. Und ich war so, okay, gut, auf Business Talk hast du anscheinend keine Lust, aber du willst dich über Macharten von Fleisch unterhalten. Gut.
Interessant. Mhm. Ja, ich glaube, es sind dann auch so Partyfreundschaften, die man dann schließt. Witzig. Apropos Freundinnen an der Gästeliste, wie oft fragen dich denn deine Freundinnen, dass du sie auf Gästeliste schreiben kannst?
Hält sich tatsächlich in Grenzen. Also wie? Hält sich in Grenzen. Also wenn Konzerte sind, wo ich dann gerne hin möchte, dann bin ich ja diejenige, die sagt, ey, wir hatten Bock mitzukommen und dann findet sich immer jemand, ja klar. Aber dass jetzt meine Freunde, also wirklich engsten Freunde, mich da belagern und sagen, ey, ich will das und das und das. Das kommt vor, ohne Frage. Aber dann auch eher, ey, wollen wir uns nicht einen schönen Abend machen? Mhm. Ich würde mir das Konzert auch gerne angucken. Also das hält sich echt in Grenzen. Da bin ich auch so dankbar drum. Also danke an all diese kleinen Mäuse, die mich mein Leben lang wirklich schon so toll begleiten. Dankeschön.
Um das Thema Gästeliste langsam aber sicher abzuschließen, Ich lieb's, ich könnte da noch Stunden drüber sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass wirklich schon viele Leute behauptet haben, dass sie auf der Liste stehen. Mhm. Was war, wenn du mal so in deinem Köpfchen kramst, Die verrückteste Geschichte, die mal jemand erzählt hat, dass er auf der Gästeliste, angeblich auf der Gästeliste steht?
Also ich habe nur so eine Situation vor Augen, die fand ich sehr weird. Ich weiß nicht mehr, welches Konzert es war, aber auf jeden Fall stand ich draußen, habe eine geraucht. Eine Freundin hat die Gästeliste in dem Moment weitergemacht. Und währenddessen ich draußen gestanden habe, war so ein Dude, da habe ich gedacht, oh, der sieht aus, als wenn der klauen will. Der war den Leuten viel zu nah. Es war ein ganz komisches Bild, aber naja, auf jeden Fall kommt der rein dann zu uns. Und ich dachte mir schon so, hä? Also du hast ja draußen schon komisch gewirkt. Und er sagt, ich stehe auf der Gästeliste, sein Name ist Schwarz. Und ich dachte mir so, ja, haha, schon klar. Ich meine, der Dude war komplett schwarz angezogen. Er hat schwarze Haare gehabt so. Und dann gibt er mir seinen Ausweis und es steht wirklich Schwarz drauf.
Was, als Nachname?
Als Nachname. Mhm. Und natürlich stand er nicht drauf.
Ist sein Name Programm.
Mhm. Und dann meinte ich so, nee, ist nicht, geht nicht. Und dann ist er wieder gegangen. Aber zum Beispiel auch bei einem anderen großen Konzert, das war so eine mit meiner ersten großen Konzerte, die ich an der Gästeliste gemacht habe. Und dieser Dude hatte wirklich mich als sein Opfer auserkoren. Mhm. Und der kam an und meinte, ja, hier, ich stehe auf der Gästeliste. Und ich so, nee, sorry, tust du nicht. Und das Ding war, dass die Gästeliste runtergekürzt wurde. Da wurden einfach ein paar Leute von der Gästeliste runtergeschmissen.
Ohne es denen zu sagen.
Genau. Und er war allen Anschein nach davon einer. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, pass auf, das ist der Grund, tut mir leid, aber du kannst nicht. Und irgendwie hat seine Frau das geregelt. Mhm. Auf jeden Fall stellte er sich mir gegenüber und ich habe weitergemacht mit den anderen Leuten. Da standen 1000 Leute an der Gästeliste, ungelogen 1000 Leute, die haben teilweise 2 Stunden angestanden, um ihr Ticket abzuholen. Und dann hat er anscheinend mit seiner Frau telefoniert, kommt wieder und sagt so, hier, das ist meine Frau und hält mir einfach sein Telefon hin. Und ich war so, Hilfe. Und dann habe ich seine Frau auf einmal am Telefon gehabt und sie sagt, ja, ich habe das alles geklärt und bla und blub. Und ich meine so, ja, aber wir haben das eben schon dem Mann gesagt, was passiert ist. Es geht nun mal nicht. Und dann fing seine Frau genau das gleiche Palaver wieder an. Und dann habe ich sie an meine Kollegen verwiesen, die genau das gleiche nochmal erzählt hat. Und wir dann so, es tut uns leid, aber du kommst hier heute nicht rein.
Auch eine fiese Nummer.
Ja, aber ich kann nichts dafür.
Nee, du nicht. Du nicht, aber die Verantwortlichen, ja, die das gemacht haben. Also jemandem zu sagen, du kannst kommen und dann fährst du da, juckelst du da irgendwie hin, ja, ne? Und stehst vielleicht noch an, um dann, ja, zu sagen, ja, das Klassische, du kommst hier nicht rein.
Ja.
Wie schaffst du es denn, das nicht an dich auch ranzulassen und vielleicht auch Mitleid zu haben mit bestimmten Situationen und da vielleicht auch, ja, professionell zu bleiben, wie deine Freundin es bei Alligator gemacht,
ja,
hat. Wie schaffst du das nicht mental abzutrennen?
ist tatsächlich die Erfahrung. Also ich glaube, wenn man die Susi von vor 5 Jahren sehen würde, die würde, glaube ich, noch überall versuchen, Mittel und Wege zu finden, eine Lösung zu finden. Aber mittlerweile ist man so abgebrüht. Man hat eben schon super viele Storys gehört und gesehen, dass man sich denkt, ja, du bist jetzt auch nicht der Erste, der mir das erzählt. Mhm. Und in der Regel, da kann ich auch nur für meine Kollegen sprechen, es wird hier erstmal geguckt, ob diese Geschichte wirklich stimmt. Also es wird ja wirklich erstmal 5 Personen angerufen, bis man dann wirklich sagt, ey, sorry, aber es geht nun mal leider nicht.
Wir haben ja den Talk angefangen, dass du auch gesagt hättest, du wärst gerne schon mit 18 in das kalte Wasser der Musikindustrie irgendwie reingesprungen. Was hättest du denn früher gerne schon gewusst und was würdest du deinem jüngeren Ich gerne ausrichten aus der jetzigen Perspektive?
Streng dich mehr in der Schule an.
Das würde ich. Gut, Kinder, hör zu.
Das würde ich mein früheren Ich auf jeden Fall sagen. Nicht so verkrampft an die Geschichte irgendwie auch ranzugehen. Ein größeres Blickfeld auch zu haben. Weil, wie gesagt, wie dir von uns meint, ist ganz viel in der Musikindustrie haben da jetzt keinen schulischen Bezug dazu, sondern sind irgendwie reingerutscht. So. Also man hätte sich auch schon einfach mal früher ein bisschen umschauen können. Es hätte mir bewusster sein sollen, was ich eigentlich gerne wirklich machen möchte. Mhm. Und nicht mich mit der Situation irgendwie abzufinden, die da ist.
Unpersönlich? Außer nicht so verkrampft das zu sehen? Gibt es da auch vielleicht eine Weitsicht?
Ja, so prinzipiell, ja, doch, das mit dem Verkrampf zu sehen, finde ich schon ganz gut. Mhm. Weil das beinhaltet für mich so viel, auch auf, es tut nicht weh, auf Menschen einfach mal drauf zuzugehen und denen auch einfach mal zu sagen, ey, du siehst heute richtig gut aus. So, also wenn ich so die Mädels, was ich da draus ziehe, ich habe schon ein paar Mädels gehabt, wo ich einfach gesagt habe, ey, dein Outfit gefällt mir, und die strahlen einen an und sagen, ey, Sweetie, danke, du siehst auch gut aus. Und schon geht es mir gut und ich habe damit auch eine andere Person glücklich gemacht. Das hätte ich mit 16, 18 definitiv nicht getan. Ich hätte keine fremden Personen vollgequatscht.
Und was würde dir dein jüngeres Ich dir heute gerne sagen?
Also wenn mein jüngeres Ich mich jetzt sehen würde, würde es, glaube ich, wow sagen.
Oh, das ist so schön. Das ist richtig beeindruckend, auch dass du das siehst. Ja. Weil oft steckt man ja in seiner eigenen Geschichte fest, in seiner eigenen Realität und sieht das so als gegeben an, was jetzt ist. Ne? Weil man halt auch oft vergisst, wo man gestartet ist, nämlich im Nirgendwo.
Ja.
Und man kannte gar nichts und man kannte die Perspektiven nicht. Deswegen finde ich das sehr schön, dass du das so sagen kannst.
Mein Vater hat ja alles richtig gemacht. Ich habe so eine musikalische Früherziehung irgendwie gehabt. Mhm. Also meine Mutter hat damals Nirvana gehört, mein Vater die Toten Hosen und die Ärzte. Also ich weiß schon, aus welcher Ecke ich komme. Ne? Und wir haben ja letztes Jahr so einen Firmenhausflug gemacht, so ein Benefit eben, und sind zum Hurricane gefahren, wo die Ärzte auch gespielt haben. Und dann durften wir einfach auf die Bühne, währenddessen die Ärzte gespielt haben. Oh. Also so im hinteren Bereich, man hat uns nicht gesehen. Und dann, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, es waren mehrere tausend, und davon hatten mehrere tausend einfach ihr Handy oben oder irgendeine Lichtquelle und haben das von links nach rechts so. Mhm. Und das war so surreal für mich jetzt noch, weißt du? Und deswegen, ich weiß schon, was ich in diesen Jahren gemacht habe und wie es dazu gekommen ist, und ich bin für jeden Moment irgendwie dankbar.
Willst du es dir irgendwie noch beweisen?
Es gibt auf jeden Fall kein Ende. Also, ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist, und ich möchte mich diesen Gedanken irgendwie aber auch nicht mürbe machen. Ich lasse es auf mich zukommen, aber ich möchte nicht, dass es endet.
Hast du Tipps für Menschen, die, wie vorhin schon beschrieben, nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder in welche Richtung sie gehen wollen, außer ich möchte irgendwas mit Musik machen?
Also prinzipiell finde ich es schon mal gut zu wissen, was das Hobby ist und wie die Möglichkeiten da drin aussehen. Wie gesagt, man braucht nicht für alles ein Studium, man braucht jetzt nicht für alles eine schulische Ausbildung, obwohl es natürlich, wie ich auch finde, sehr wünschenswert ist. Und es gibt genug Ausbildungsberufe in Veranstaltungskauffrau etc., wo es hingehen soll. Ja, man darf auf jeden Fall auch nicht mundkarg sein. Also manchmal sind es auch einfach die Connections, die man hat, die einem dann wieder Türen öffnen. Deswegen geht raus in die Welt mit offenen Augen und seid euch bewusst, was euch gefällt und was ihr euch auch noch später vorstellen könnt.
Und auch wo die Stärken liegen, ne?
Genau.
Dass gerade das Netzwerken ist ja auch ein Key-Element, finde ich. Und das ist definitiv was man... Wenn man das kann, ist das ein riesengroßer Vorteil. Ja. Wenn man es nicht kann, ist es aber nicht im Umkehrschluss gleich ein Riesennachteil.
Nein.
Weil wir alle haben unsere Stärken und Schwächen. Und wenn man das schon mal weiß, dass man vielleicht nicht diejenige ist, die Leute auf random vollquatscht, habe ich dafür den größten Respekt, dann muss man sich einen anderen Weg finden. Und das, wenn man das schon mal sich wirklich hinsetzt und fragt, wo liegen denn meine Stärken und Schwächen, glaube ich, kann man nicht verlieren. Was würdest du denn als den schönsten Moment deiner Karriere beschreiben bis jetzt?
Mein schönster Moment ist für mich tatsächlich immer wieder, wenn ich meine Freunde mitnehmen kann. Also wenn wir auf Konzerte gehen, egal ob sie da hin möchten oder ob ich da jetzt hin möchte. Aber wenn wir zusammen einfach einen schönen Abend haben und das nur auf der Grundlage, zumindest der Eintritt basiert, dass ich irgendwann mal was richtig gemacht habe. Wir haben letztes Jahr, waren wir alle bei Danger Dan, also so ein größerer Freundeskreis von mir. Und da gab es dann so eine Special Area für Family and Friends. Und dadurch, dass auch ein Freund von mir an den Tag noch mitgearbeitet hatte, konnten wir da eben hingehen und konnten uns Getränke holen und sind danach wieder zu unseren Freunden zurück. Mhm. Und das war einfach, es war einfach so, so schön, da einfach in der Wohlheide zu sitzen, zu wissen, dass es allen gut geht, alle haben einen schönen Abend. Wie gesagt, es gibt eine Menge Benefits. Ich könnte jetzt über sämtliche Aftershows erzählen, die gut waren, aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt in mein Herzen irgendwie treffen würde.
Und wenn wir vom schönsten Moment sprechen, müssen wir natürlich auch, um kein Ungleichgewicht zu haben, von dem ernüchterndsten Erlebnis sprechen. Magst du das mit uns teilen?
Das ist ungefähr das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also ich bin immer für, wenn du irgendwas nicht gut machst, dann hast du das zu erfahren. Sonst kannst du da draußen nicht lernen, so ist es nicht. Ne? Aber ich bin auch, du hast was gut gemacht und dann sag's bitte. Aber ich, vielleicht ist das Wort dumm gefallen von dieser Person mir gegenüber, auch wenn sie mir das nicht ins Gesicht gesagt hat. Und das finde ich bis heute einfach nicht gerechtfertigt.
Ist ja eine Frechheit.
Und das ist vor allem keine konstruktive Kritik. Also einfach nur zu sagen, du bist dumm, ist so, ja, aber auf welcher Grundlage denn? So, ich habe auch deine Gästeliste nicht geschrieben und aufgrund deiner Gästeliste konnten die Leute rein theoretisch nicht rein und andere Leute haben es geregelt, dass sie doch rein konnten. Und wie gesagt, dumm ist für mich ein ganz, ganz großes Wort und ja, das war so das Ernüchterndste, was je passiert ist. Mit allen anderen kann ich irgendwie leben.
Was sind noch deine Karriereziele? Hast du dir irgendwie einen Meilenstein gesetzt, den du gerne erreichen möchtest?
Mein Meilenstein ist schon komplett erreicht worden, also ja. Wahrscheinlich schon übertrumpft worden. Also alles, was jetzt noch kommt, letztendlich, ich will wirklich nur glücklich sein. Und alles, was dazugehört, und ich möchte mehr vom Leben erfahren. Ich möchte mir mehr Geschichten anhören von Securities. Und wie gesagt, die haben die besten Geschichten.
Ja, Amen.
Genau, also letztendlich, mir geht es wirklich nur darum, dass ich glücklich bin.
Okay, aber damit können wir doch hier aus der Folge rausgehen. Was ist denn deine Frage an meinen nächsten Gast? Hast du dir schon Gedanken gemacht?
Ja. Ich hätte die Frage, wann warst du das letzte Mal richtig wertschätzend zu einer Person, der du jetzt vielleicht nicht privat irgendwie gegenüberstehst? Also du hast jetzt nicht deine Mutti in den Arm genommen, hast ihr erzählt, was sie für eine tolle Frau ist, sondern wirklich eine Person, zu der du persönlich nicht stehst. Wann warst du das letzte Mal wirklich richtig wertschätzend?
Tolle Frage.
Danke.
Hast du noch abschließende Worte?
Du bist bezaubernd.
Oh.
Und das meine ich wirklich so. Also,
ich wusste schon, wieso ich dich einlade.
Ja. Ansonsten, ich ziehe vor allen meinen Kollegen und allen Leuten, die ich noch nicht kenne, die in dieser Branche arbeiten, wirklich meinen Hut. Das sind alles solche Arbeitstiere. Das sind alles so tolle Menschen mit so großen Herzen und eher kleineren Egos. Genau. Also, das sage ich gerne noch mit dazu.
Schöne abschließende Worte. Dann sage ich wie immer, passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt.